Danke vielmals für die Einleitung, Thomas. Und danke, dass ich heute Morgen bei euch sein darf und etwas weitergeben aus Gottes Wort. Freut mich sehr. Ich würde gerne am Anfang mit euch den Bibelabschnitt einmal durchlesen. Und ich bin mir gewöhnt, auf Hochdeutsch zu predigen. Ich mache das immer so, darum werde ich auch auf Hochdeutsch wechseln. Ich hoffe, es ist für euch okay so. Genau. Und wir dürfen miteinander aus Markus 12, 28 bis 34 die Verse miteinander lesen, seht es auch dann abgebildet. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte, und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm: Das erste Gebot unter allen ist: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Recht so, Meister, es ist in Wahrheit, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und da Jesus sah, dass er ihm verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Kann ich da vorne die PowerPoint sehen? Auf dem Bildschirm? Sonst sehe ich mich selber hier vorne, das verwirrt mich ein bisschen. Vielen Dank, Dankeschön. Gut. heute feiern wir den Palmsonntag, aber wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, Jesus ist am Montag nach Jerusalem eingezogen und die Leute haben ihn mit den Palmen empfangen und ihn gepriesen. Hosianna, dem Sohn Davids, der im Namen des Herrn kommt. Und am ersten Tag, am Montag, also morgen, was wirklich in dieser Zeit passiert, ist Jesus dann direkt zum Tempel gegangen und hat sich in ganz Jerusalem umgesehen. Er hat geschaut, wie schaut es in meiner Stadt aus. Am zweiten Tag, am Dienstag, also das heißt übermorgen, da ist Jesus wieder nach Jerusalem gekommen. Er verflucht da einen Feigenbaum, diese Geschichte finden wir. Und dann zieht er wieder zum Tempel ein. Und was macht Jesus? Er stößt die Tische der Wechsler um, er schmeißt alles um und bringt eigentlich das Geldgeschäft an diesem Ort zum Erliegen. Also da wird nichts mehr verkauft dort oben. Wir können uns vorstellen, was das ausgelöst hat. Das ist eine explosive Stimmung, wenn jemand so auftritt und sozusagen am Herzstück so auftritt und sich die Autorität gibt, einfach alles zum Erliegen zu bringen, dort oben, wo es um Geld geht, um den Verkauf von Opfertieren. Am Mittwoch, ist auch schon bald, da kommt Jesus wieder nach Jerusalem. Er übernachtet immer in Bethanien und kommt dann wieder zurück nach Jerusalem. Am Mittwoch stellen ihn die Hohenpriester, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Sadduzäer und wir finden, was schon Thomas gesagt hat, diese Überschrift, die Streitgespräche mit den verschiedenen Gruppen. Jesus gibt da Antwort und wir sehen da, wie schlau Jesus geantwortet hatte. Auf jede Frage konnte er an diesem Mittwoch eine Antwort geben. Und dann kam es zu einer der letzten Fragen. Da war ein Schriftgelehrter, der war anders als die anderen, die da die Fragen gestellt haben. Sie wollten ja Jesus fangen. Sie wollen ihn in seinen Worten zu einem falschen Wort verleiten, damit sie ihn dran kriegen und ihn abführen und töten können. Um das ging es eigentlich nur. Aber da war ein Schriftgelehrter, der hat die ganze Zeit zugehört. Und dann heißt es im Text hier, sehen wir, kann ich hier vorne wieder die PowerPoint, geht es nicht? Ah, okay. Gut. Genau. Genau. Muss ich hier ein bisschen schauen. Weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, heißt es hier. Da fragt er ihn, welches ist das wichtigste Gebot unter allen? Genau. Ihr seht ja diese Frage, welches ist das wichtigste Gebot unter allen? Wir merken hier also, dieser Schriftgelehrte, der ist von seiner Art her anders als die Schrift, als die anderen Schriftgelehrten, als die Sadduzäer, als die Pharisäer und als die hohen Priester. Der hat ein ehrliches Herz, weil er wirklich eine Frage stellen möchte und schauen will, wie wird Jesus auf diese Frage antworten. Er war interessiert an einer Antwort. Und ich denke, das ist die richtige Grundhaltung, wie wir zu Jesus kommen sollen, mit einer ehrlichen Frage, und dann wird Jesus uns eine ehrliche Antwort darauf geben. Und wir sehen hier dann, Jesus antwortet hier mit diesem Doppelgebot der Liebe. Wir sehen diese zwei Teile, die hier drin sind. Wir sehen, auf der einen Seite sagt Jesus, wir sollen Gott, den Herrn, lieben, und auf der anderen Seite, wir sollen den Nächsten lieben. Und ihr merkt hier, Jesus bringt hier zwei Gebote, und wir können uns fragen, aber Moment einmal, der Schriftgelehrte hat dich doch nur nach dem wichtigsten Gebot gefragt. Warum bringst du jetzt zwei Gebote? Und hier kommen wir tief in die Theologie vom Neuen Testament hinein. Das wird dann immer wieder an verschiedensten Bibelstellen wieder neu gebracht. Verschiedene Autoren vom Neuen Testament bringen dieses doppelte Liebesgebot. Wir finden das zum Beispiel auch in 1. Johannes 4, 20 bis 21. Das habe ich hier nicht abgebildet, aber ihr dürft einfach gerne auf den Wortlaut hören mit mir. Genau. 1. Johannes 4, 20 bis 21. Dort sagt Johannes, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Das sehen wir hier in 1. Johannes 4, 20 und 21. Und Johannes ist hier ziemlich radikal, kann man sagen. Er sagt eigentlich schwarz auf weiß, wenn wir sagen, wir lieben Gott, sagen, ich liebe Gott, vielleicht in einem Lobpreislied, und gleichzeitig sagen wir auf der anderen Seite, ich hasse meinen Bruder, also hier ist der Mitchrist gemeint, ich hasse ihn, ich habe ein Gefühl der Abscheu oder der Verachtung gegenüber diesem Christen, dann sagt Johannes hier, dann bist du tatsächlich ein Lügner, sagt Johannes, schwarz auf weiß. Das ist herausfordernd. Es stellt unser christliches Leben dann, stellt die Frage, sind wir mit den Menschen versöhnt um uns herum, und sind wir besonders mit Mitchristen versöhnt? Da gibt es keine Grauzone, sondern wir sind aufgefordert, uns mit unseren Mitmenschen zu versöhnen. Also spannend, hier diese zwei Bereiche vom Doppelgebot der Liebe, die Jesus hier bringt und diesem Schriftgelehrten eine ehrliche Antwort gibt. Aber wir können uns ja auch fragen, wenn wir hier drauf schauen, sehen wir hier den Begriff Liebe. Und wenn ihr das einmal so im Wikipedia eingebt, mal schaut, was sagt uns Wikipedia, was Liebe bedeutet, dann lest ihr dort, das ist so ein inniges Gefühl der Verbundenheit mit meinem Nächsten, so ein Gefühl in dir drin, dass es dir wohl ist, wenn der Nächste, also wenn dein Mitmensch mit dir zusammen ist. Es ist auch so ein Begriff, der auch in der Ehe gebraucht wird, also so diese erotische Liebe, auch diese gefühlsmäßige Liebe wird hier ausgedrückt. Aber die Bibel, wenn sie von der Liebe spricht, denke ich, da meint sie noch etwas anderes. In unserer Kultur ist ja Liebe ganz verschieden gefühlt. Zum Beispiel kann ich sagen, ich liebe Schokoladeneis. Und das stimmt tatsächlich. Ich liebe Schokoladeneis wirklich sehr fest und vor allem, wenn es gutes Schokoladeneis ist. Und wenn ich meine Frau fragen würde, was liebst du, würde sie vielleicht sagen, ja, ich liebe den Strand, ich liebe es, dort zu sein. Aber das ist ja eine Liebe, die Jesus hier nicht meint, weil dann lieben wir nur eigentlich das gute Gefühl dabei, das wir haben. Und der Strand und das Schokoladeneis fühlt sich gut an. Oder wenn ich sage, ich war früher Elektriker, ich liebe meine Arbeitskollegen auf dem Bau. Aber das ist ja nicht so eine innige Liebe, wie Jesus da hier spricht. Ich meine da nur, ich arbeite gern mit ihnen zusammen, ich sehe die gerne, ich habe es lustig mit denen, aber dann ist dann auch irgendwie gut. Im Privatleben liebe ich die vielleicht gar nicht so fest. Aber ich liebe die Arbeitskollegen. Oder vielleicht kann man sagen, vielleicht gibt es irgendwo irgendjemand in diesem Raum, der sagt sich vielleicht, ah, ich bin so verliebt und nur schon, wenn ich diese Person sehe, die kommt hier in diesen Gottesdienstraum hinein und da kann ich nicht mehr denken, mein Kopf ist durcheinander und wenn ich zu Hause bin, dann schaue ich ihr sie nochmals an auf Facebook, schaue stundenlang das Bild an, ich bin so verliebt. Aber auch das, wenn wir hier von dieser Liebe reden, dann merken wir, dass das kommt auch nicht hin. Vielleicht ist da auch ein Seniorenpärchen, das sagt, ich bin so verliebt, ich habe gerade jemanden gesehen flüstern hier. Ist auch schön, also freut mich auch, ja. Aber jetzt kommen wir ein bisschen näher und sehen hier zum Beispiel, vielleicht gibt es hier einige Großeltern oder Eltern, die sagen, ich liebe meine Kinder. Ich liebe meine Kinder. Ich liebe meine Enkelkinder. Und ich wäre bereit, für die so viel hinzugeben. Ich wäre bereit, für die alles zu machen. Und aus Liebe heraus bin ich manchmal auch bereit, ihnen nicht das zu geben, was sie eigentlich wollen. Ich meine, Eltern sein heißt ja auch, dass man die Kinder erzieht. Das heißt, dass man irgendwo mal sagt, nein, das, was du jetzt willst, das gebe ich dir nicht, weil ich dich liebe. Kann auch sein. Und ich denke, da kommen wir schon ein bisschen näher an das, was Jesus hier meint. Aber wir kommen jetzt noch ein Stück weiter und kommen zu der Frage, was bedeutet dann Liebe zu Gott? Und hier möchte ich euch einmal ein bisschen ansprechen, Liebe zu Gott. Schauen wir mal, jeden Tag, jede Sekunde, die du in deinem Leben hast, bist du von diesem Gott abhängig. Wenn dir Gott die Lebenskraft wegnehmen würde, dann würden wir heute einfach zerfallen. Also wir sind diesem Gott jede Sekunde unseres Lebens dankbar. Er erhält dein Leben auf tausende von Arten. Also dieser Gott sorgt für uns. Es ist diese Schöpfung, die er Tag für Tag bewahrt, die Natur, Tiere, Nahrung, Kreisläufe auf dieser Welt, Naturgesetze, wir kreisen um die Sonne. So viele, also wir können sicher tausende von Dingen aufzählen, wie Gott uns bewahrt. Vom Makrokosmos bis zum Mikrokosmos, der Atem, den du jede Sekunde einatmest. Oder auch wenn du überlegst, 99% von allen Abläufen in deinem Leben geschehen nicht, weil du sie willst, sondern weil Gott sie erhält. Zum Beispiel dein Herz. Kannst du nicht sagen, ich lass es schlagen. Der Atem, die meiste Zeit denkst du nicht mal dran, dass du atmen tust. Und so merken wir haben einen Gott, der dafür schaut, dass jedes Vögelchen auf dieser Welt, so heißt es in Matthäus Kapitel 6, seine Nahrung findet. Es ist ein Gott, der uns Tag für Tag mit allem versorgt. Es ist ein Gott, der in Perfektion die Liebe, die Güte, die Wahrheit, die Gerechtigkeit ist, die Perfektion der Güte. Und dieser Gott ist auch absolut heilig. Und in der Bibel lesen wir, dass er in einem unnahbaren Licht wohnt. Und dieser Gott ist aber nicht nur unnahbar, er ist auch sehr nahbar geworden. Und zwar am Donnerstag wird Jesus das letzte Abendmahl feiern. Am Freitag wird er zuerst gezüchtigt werden, also wird ausgepeitscht werden. Dann wird er auf den Weg von Golgatha geleitet. Und dann stirbt er am Kreuz für uns und das ist auch Gott. Gott ist für uns am Kreuz gestorben. Und wie lieben wir jetzt diesen einen Gott? Wie lieben wir Gott? Und hier merken wir, diese Liebe ist eine Liebe, die alles von uns verlangt. Einen solchen Gott, da gehört wirklich auch die Gottesfurcht im Alten Testament dazu. Wir erschaudern vor ihm, wir respektieren ihn, wir ehren diesen Gott. Und wir sind besonders auch bereit, auf diesen Gott zu hören. Also ich denke ja besonders, dass die Bibel den höchsten Stellenwert in unserem Leben haben sollte, weil wir diesen Gott lieben und bereit sind, auf ihn zu hören. Und wenn wir die Liebe zum Nächsten anschauen, dann ist es eine selbstaufopfernde Liebe, auch gemeint, ich suche das Beste von meinem Nächsten. Das ist der Kern. Ich suche das Beste für meinen Nächsten. Und das kann auch manchmal bedeuten, dass man nicht so mit dem Nächsten umgeht, wie er das erwarten würde, sondern dass man ihm auch in Wahrheit begegnet. Weil wenn man nur so Hauptsache, ich habe Harmonie mit dem Nächsten sucht, dann liebt man vielleicht einfach die harmonische Beziehung. Aber manchmal braucht es auch ein echtes Wort der Wahrheit gegenüber meinem Nächsten, dass vielleicht die Beziehung ein bisschen bedrückt eine Zeit lang, aber ich bin ehrlich gewesen gegenüber meinem Nächsten und habe ihm das gesagt, was wirklich in meinem Herzen ist. Die Liebe zu meinem Nächsten, die muss wahr sein. Sie muss wirklich den anderen achten. Jetzt kommen wir nochmals auf das, wie wichtig dieses Doppelgebot der Liebe ist. Und ich möchte euch einen Mann vorstellen. Von dem werdet ihr alle ziemlich begeistert. Wenn dieser Mann bei euch in der Gemeinde wäre, würde wirklich allen Respekt von euch verdienen. Dieser Mann wird in 1. Korinther 13, 1 bis 3 vorgestellt. Aber wir merken, etwas fehlt diesem Mann, den Paulus hier vorstellt. Wir lesen hier 1. Korinther 13, 1 bis 3. Dort heißt es: Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit er verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Hier dieses Hohelied der Liebe in 1. Korinther Kapitel 13. Und hier wird uns ein Mensch vorgestellt von Paulus, der kann in außerordentlichen Sprachen reden. Also er redet in den Sprachen der Engel, heißt es. Eine wunderbare Sprache. Es heißt hier, dieser Mensch, der beeindruckt auch mit seinem Glauben, also der hat riesige Glaubenswunder erlebt. Er kann mit seinem Glauben ganze Berge versetzen. Und dann heißt es, dass er außerordentlich weise wäre. Also wenn der spricht, da sind alle Ohren hingewandt und hören ihm zu, sind begeistert von seinen Worten. Und dann ist es auch noch so, dann sieht man diesen Mann, er gibt seine ganze Habe, teilt sie aus, gibt sie allen Menschen, verteilt seinen Reichtum und gibt alles hin. Und dann als letztes geht er in den Märtyrertod. Er lässt seinen Leib verbrennen, heißt es hier. Er wird ein Märtyrer. Wir alle wären beeindruckt von dem, was er getan hat. Paulus sagt, dieser Mensch ist nichts. Gott hat einen tieferen Blick in unsere Herzen. Gott sieht unsere innersten Motivationen an. Und dieses Doppelgebot der Liebe ist so entscheidend. Sehen wir das? Dieses Doppelgebot der Liebe ist so entscheidend, dass es hier heißt, dass dieser Mann, der so viel bewirkt hat, man würde sagen, ein Held im Reich Gottes, dass der nichts ist. Der ist vor Gott eigentlich nichts. Er hat sich in seinem Leben keinen Millimeter auf Gott zubewegt, weil ihm die Liebe gefehlt hat. Seine innerste Motivation, die Gott kennt, die war nicht von der Liebe her geleitet. Und ich denke, wenn wir es von der Liebe haben, gerade dieses Doppelgebot der Liebe, das ist genau das, was auch den Pharisäern gefehlt hat in diesen Streitgesprächen. Am Ende von den Streitgesprächen an diesem Mittwoch, da findet auch diese Strafrede von Jesus statt. Im Kapitel 23, das ist wirklich absolut gewaltig. Das heißt hier Matthäus 23, 23 bis 24. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet. Also es war ihnen wichtig, den Zehnten von den Gewürzen noch abzuliefern. Und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Dann spricht Jesus zu den Schriftgelehrten: Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Ein spannendes Sprichwort, das habt ihr vielleicht noch nicht gehört. Aber Jesus erklärt ihnen: Ihr siebt da die Mücke aus, dass ihr die Mücke nicht verschluckt, das ist euch wichtig, aber ein Kamel verschluckt ihr, das geht eigentlich ja nicht. Das ist ein rhetorischer Stil von Jesus. Er erklärt ihnen: Ihr verschluckt hier Kamele. Ihr verschluckt hier Kamele. Und das Unwichtige, der Kümmel, die Minze und den Anis, die verzehntet ihr, aber am Wichtigen zieht ihr vorbei. Und wenn wir hier an diesem Liebesgebot vorbeiziehen, dann haben wir eben nicht nur das Kamel verschluckt. Ich weiß nicht, bei mir in Gosa habe ich gesagt, wir hätten den Sentis verschluckt, aber ich weiß nicht, ob ihr hier den Sentis kennt. Vielleicht müsste man hier sagen, dann hat man das Hallenstadion verschluckt, das ist ja vielleicht ein großes Gebäude in der Nähe. Genau. Wir sehen hier, dass auch wir fähig sind, solche Kamele zu verschlucken. Und ich denke genau, also ich nehme mich da wirklich mit hinein. Ich bin manchmal so ein Schriftgelehrter, aber wir Christen alle, wir haben die Neigung, solche Schriftgelehrten zu werden. Dass wir die Details plötzlich extrem wichtig achten und das große Ganze vernachlässigen und nicht mehr berücksichtigen. Und ich möchte, es gibt viele solche Kamele und ich denke, durch das tägliche Bibellesen fallen uns solche Kamele auf und jeder von uns muss manchmal so ein Kamel wieder sagen, du, ja, ich habe hier ein solches Kamel übersehen und ich siebe hier Mücken aus. Und ich möchte einfach mal so ein paar Fragen stellen, wo ich denke, das sind sicher solche Kamele. Ich denke, in der Beziehung zu Gott, liebst du Gott wirklich? Das kommt darauf an, ob du, das Kamel kann manchmal begraben sein, dass wir da uns gar keine Zeit für Gott nehmen und das Wort Gottes völlig vernachlässigen. Und prüft euch hier mal selbst. Habt ihr das tagtäglich? Eine Zeit mit Gott, wo ihr Gottes Wort lest und euch ihm naht und wirklich auch mit ihm ins Gespräch kommt und zu ihm betet. Das wäre ein Kamel, wenn wir das nicht tun, das wir verschluckt haben. Vielleicht auch stehen wir offen zum Glauben, also im Privatleben. Gibt es vielleicht Orte, wo ihr ein bisschen untertaucht, U-Boot-Christentum, am Sonntag Christ, unter der Woche weiß es niemand von dir. Das wäre auch die Liebe zu Gott, dass wir uns wirklich zu ihm hinstellen. Und das wäre ein Kamel, das du verschluckt hättest, würde ich jetzt mal so sagen. Also wir sollen zu unserem Glauben offen stehen, überall, wo wir sind. Und dann auch ein großes Problem, dass ich immer wieder erstaunt bin, dass Christen sagen können, ich habe da ein Familienmitglied und ich habe da völligen Streit. Oder ich habe ein Bruder, eine Schwester in der Gemeinde und immer wenn ich an diese Bruder, diesen Schwester denke, dann habe ich so einen Groll im Herzen, es lässt mich nicht kalt. Und dann denke ich auch, Jesus hat so einen Wert darauf gelegt, dass wir versöhnt sind mit allen Christen um uns herum. Mit allen Christen um uns herum. Gibt es eine Beziehung, die nicht bereinigt ist? Verschluck dieses Kamel nicht, hör auf Mücken auszusieben und bereinige diese Beziehung mit diesem Mitchristen, mit deinem Familienmitglied, mit deinem Nachbarn. Aber jetzt auch etwas, das ein bisschen schwierig ist, da sollte man ja nicht darüber reden als Prediger, aber man muss trotzdem eben manchmal dieses Wort Finanzen in den Mund nehmen. Wie sieht es mit den Finanzen aus? An den Finanzen kannst du eigentlich ziemlich gut ablesen, ob du deinen Nächsten liebst und ob du Gott liebst oder ob du einfach dich selbst liebst. Wie du deine Finanzen einsetzt, daran sieht man, ob du das Gebot ernst nimmst. Weil mit deinen Finanzen kannst du deinen Nächsten lieben, du kannst Menschen unterstützen in der Mission oder gute Projekte unterstützen und auch die Gemeinde natürlich, die braucht auch Finanzen. Und du kannst zeigen, dass du Gott liebst, dass dir der Besitz weniger wichtig ist als deine Beziehung zu Gott. Das wäre auch so ein Kamel, das man verschlucken könnte. Und vielleicht ist dieser Sonntag ein Sonntag, wo du deinen Kompass neu stellst und dich bewusst deinen Kamelen stellst, die du bis jetzt verschluckt hast und die Mücken außen vor lässt. Und ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, aber mögt ihr noch, dann würde ich euch noch ein bisschen in etwas mit hineinnehmen von diesem Text. Ja. Diese vier Begriffe sind wirklich ganz besonders. Ganz am Anfang, wenn wir ins Hebräische hineingehen, das Denken und das Herzen wirst du dort, das Denken findest du im Hebräischen nicht. Das ist spannend. Du gehst in 5. Mose, liest dieses Gebot und dann ist das Denken außen vor. Das Denken ist eigentlich der sogenannten Septuaginta-Übersetzung geschuldet. Müsst ihr nicht kennen, dieses Wort, aber es ist eine griechische Übersetzung vom Alten Testament. Und das Herz und das Denken, das ist für den Hebräer eigentlich eins zusammen. Der Hebräer, der versteht unter dem Begriff Lev, Herzen, versteht er auch das Denken. Unter Herz ist wirklich dieses Personenzentrum von uns gemeint und alles, was in deinem Herzen vorgeht, also all deine Gedanken, die kommen ja aus dem Herzen heraus, sagt Jesus. Und dieses Herz, dort drin soll wirklich so diese Liebe zu Gott die Hauptsache sein und alle Räume ausfüllen. Das sagt dieses Gebot. Deine Schaltzentrale, deine Gedanken sollen eigentlich alle diese Liebe zu Gott als Kennzeichen haben. Und dann, wenn wir aber zum zweiten Begriff kommen, der ist auch ganz spannend, diese Seele, das ist die Nefesh, das meint die Kehle. Und es gibt ja manchmal auch Christen, die sagen, ja, diese Liebe, die hat überhaupt nichts mit Gefühlen zu tun. Und hier würde ich sagen, der Begriff Nefesh hat sehr viel mit Gefühl zu tun. Wenn wir in den Psalm 42 gehen, dort sehen wir, dort heißt es, da sagt der Psalmist, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Also lechzen, hier auch der Begriff Nefesh, Seele. Und hier ein Mensch in Not, dessen Seele, die lechzt zu Gott. Und meine Frau Mira und ich, wir waren einmal bei unserer Beziehungszeit, wo wir uns kennengelernt haben, waren wir im Zoo, im Wildzoo in Rien miteinander unterwegs. Da haben wir abgemacht, wir sind da uns getroffen dort. Unsere Beziehung war ganz frisch. Und dann waren wir in diesem Park. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was da geschehen ist. Es war so romantisch und plötzlich haben wir dieses Brüllen gehört. Oh, wirklich so richtig ein Brüllen, durchströmend durch alles durch, so richtig immer wieder dieses Brüllen. Oh, ich kann das nicht nachmachen, aber wir haben wirklich so überlegt, ist das ein Löwe, was ist das für ein Tier? Ich habe das noch nie in meinem Leben gehört. Und das war so ein Hirsch. Und er hat wirklich gelächzt und das ist durch den ganzen Park in Rien unüberhörbar gegangen und alle haben das sofort gemerkt. Und hier dieses Lechzen der Seele nach Gott, vielleicht hat jemand von euch eine Notlage und das spürt Gott nicht so. Und dieses Hingewandtsein zu Gott kann manchmal auch dieses Durstgefühl sein. Gott, wo bist du? Meine Seele lechzt nach dir. Ist ein Ausdruck der Liebe zu Gott, Gott lieben mit deiner ganzen Seele auch in der Dürrezeit, aber auch in der guten Zeit. Zum Beispiel in Psalm 16,2, wenn der Überfluss da ist, dann sage ich zu Gott, meine Seele, meine Nefesh, du hast zu Gott gesagt, du bist mein Herr, es gibt nichts Gutes außer dir oder es gibt kein anderes Glück als dich. Also auch wenn wir alles haben, sollte unser Inneres auf Gott ausgerichtet sein. Unsere Erfüllung kommt nicht von der geschaffenen Welt, nicht von unserem Partner, nicht von unserem Ehepartner, nicht von unseren Kindern, nicht von meinem Herzblatt, das ich gerne haben würde. Meine Erfüllung kommt von A bis Z in meinem Leben, nicht von der geschaffenen Welt, sondern von Gott allein. Es gibt kein anderes Glück als dich. Meine Seele hat das zu Gott gesagt. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000 Tage, heißt es im Psalm 84, 11. Die Kraft ist auch wunderbar. Es geht nicht darum, dass wir Gott über unsere Kraft hinaus lieben, sondern mit der Kraft, die wir haben. Oft erklären wir, dass wir in den Grenzen unserer Kraft sind, aber kann es sein, dass dich vielleicht auch ein falscher Motor antreibt? So diese Selbstgerechtigkeit, ich muss in der Gemeinde dienen, die Leute erwarten es von mir, oder ein bisschen Angst, wenn ich das nicht mache, dann hasst mich Gott. Oder ist es eine falsche Motivation, Stolz vielleicht, ich möchte vor anderen gut dastehen und darum diene ich Gott, und dann wird es doch manchmal auch ganz hart. Die Liebe, die ist nicht zäh, sie ist einfach, sie ist freiwillig, sie will es tun, sie überwindet sich aber manchmal auch, sage ich, auch wenn ich jetzt keine Lust habe, diene ich Gott mit meiner Kraft, ich möchte von ganzer Kraft ihm dienen. Und jetzt muss ich noch 5 Minuten zur Hauptsache kommen. Vielleicht habt ihr einiges mitgekriegt aus diesem Text hier. Aber das Wichtigste in diesem Textabschnitt ist eigentlich etwas anderes. Und auf dieses Wichtigste möchte ich euch jetzt hinleiten. Dieser Schriftgelehrte fragt Jesus, was ist das wichtigste Gebot? Und als Jesus ihm das erklärt, da sagt der Schriftgelehrte, recht so, Meister, dass es nur einen Gott gibt und keinen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verständnis, mit ganzer Seele, mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Jesus lehrt im Tempel. Und was dort auch passiert ist, dass da ganz viele Schlachtopfer und Brandopfer an ihnen vorbeiziehen zu dieser Zeit. Leute bringen Brandopfer und Schlachtopfer, und an diesem Ort im Tempel, da ist wirklich ein Schlachtopfer wird nach dem anderen gebracht. Also eine Opferstätte, das Blut fließt aus dem Tempelareal wirklich in Strömen hinaus. Viele Opfer werden gebracht. Die Priester sind hier eigentlich nonstop dran, Opfer zu bringen. Und der Schriftgelehrte schaut dem zu und sagt, das, was du jetzt gesagt hast, das ist wichtiger als alle Brandopfer und Schlachtopfer, die die Leute hier bringen. Wir würden erwarten, dass Jesus dann sagt, weil er sieht, dass er verständig geantwortet hatte, endlich jemand, der es gleich sieht wie ich. Super, endlich mal ein Schriftgelehrter, der seinen Job ernst nimmt. Endlich mal ein Schriftgelehrter, der das gleich sieht wie ich. Das würden wir vielleicht erwarten, so würden wir es vielleicht machen. Wir würden uns freuen, endlich sieht es jemand gleich wie wir. Aber Jesus sagt etwas ganz anderes. Er sagt, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Diese Erkenntnis vom Wichtigsten, die bringt dich nicht ins Reich Gottes hinein. Die perfekte Erkenntnis von dem, was du tun sollst, bringt dich nicht ins Reich Gottes hinein. Auch wenn du alles wüsstest und wüsstest, was du tun solltest, dann bringt dich die Erkenntnis, die perfekte Erkenntnis, nicht ins Reich Gottes hinein. Du wirst nicht ein Kind Gottes wegen dem, was du machst und ob du weißt, was du tun solltest. Nein, das ist das Evangelium, das in diesem Text drin steckt. Das Evangelium, das Wichtigste von allem. Das Evangelium sagt uns, wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Dieses Doppelgebot der Liebe ist von Jesus in erster Linie darum gelehrt, damit wir alle, ich auch, erkenne, dass wir vor Gott schuldig sind. Wer kann sagen, dass er Gott immer von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit seinem ganzen Denken und mit seiner ganzen Kraft liebt und seinen Nächsten liebt wie sich selbst? Kann irgendjemand in diesem Raum behaupten, dass wir annähernd dazu kommen, das immer so auszuführen? Und hier heißt es im Römerbrief, sehen wir die Position von Gottes Gesetz, sie soll unseren Mund verstopfen. Das Doppelgebot der Liebe soll als erstes deinen Mund verstopfen und uns klar machen, dass wir vor Gott gesündigt haben. Aus Werken des Gesetzes wird kein Fleisch gerechtfertigt werden, also du wirst nicht durch das gerecht vor Gott, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und ich hoffe, das Wichtigste ist heute passiert mit uns in diesem Gottesdienst, dass wir alle in diesem Raum erkannt haben, dass wir schuldig geworden sind am Doppelgebot der Liebe. Alle in diesem Raum sind schuldig geworden am Doppelgebot der Liebe. Wir haben nicht annähernd Gott so geliebt, wie er es verdient hätte. Wir haben unseren Nächsten nicht annähernd so geliebt, wie er es verdient hätte. Und hier kommen wir dann zur Liebe. Hier kommen wir zur Liebe. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer, als stellvertretendes Opfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir es schuldig, auch einander zu lieben. Also, das ist das Wichtigste. Das Doppelgebot der Liebe führt uns dazu, wir haben es nicht erfüllt. Aber Gott ist in die Bresche gestanden. Er hat seinen Sohn geschickt und der hat für uns das Doppelgebot der Liebe erfüllt. Und er hat unsere Strafe auf sich genommen. Er wurde zum Sühnopfer. Er ist gestorben für die Schuld. Für all das Nichtlieben in unserem Leben hat er uns geliebt. Und er ist die Liebe für uns. Und hier möchte ich euch fragen, wenn ihr ans Doppelgebot der Liebe denkt, denkt daran, Gott liebt dich. Und Gott hat den Sohn für dich gesandt. Das Wichtigste von allem. Und das führt dazu, dass wir die Kraft haben, einander zu lieben. Und dass wir die Kraft haben, Gott zu lieben, weil die Liebe von Gott unsere Herzen erfüllt hat. Lassen wir uns als allererstes von der Liebe zu Gott neu fühlen. Und unsere Sünde, die müssen wir Gott hinbringen. Jesus ist das Sündopfer für dich geworden. Bring diese Nichtliebe zu ihm hin und empfang die Liebe von Gott, der seinen Sohn für dich gesandt hat, als das Sündopfer, als das stellvertretende Opfer für dich. Und mit diesem letzten Wort möchte ich diese Predigt beenden, mit dem wichtigsten Enden. Das Evangelium ist die Liebe von Gott für dich. Nimm das Evangelium an und lass dich von Gott zur Liebe ausrüsten. Und ich möchte euch bitten, dass wir alle einmal kurz aufstehen. Und dann würde ich einfach miteinander beten, für die dies natürlich möglich ist. Und dann würden wir diese Predigt heute damit abschließen. Herr Jesus, ich danke dir vielmals, dass du deinen Sohn geschickt hast und immer wirklich würde eine Abrechnung machen, wo wir geliebt haben, wie wir sollen lieben, Herr, dann würde es schlecht aussehen mit uns. Wir haben so viele andere Sachen wichtiger geachtet als dich. Wir haben so oft die Liebe am Nächsten nicht gebracht, wie wir es hätten sollen. Aber Jesus, du stehst in die Bresche und du vergisst unsere Schuld. Und wir dürfen die Liebe von dir, Gott Vater, empfangen. Du hast das Wichtigste hergegeben. Du hast das Liebesgebot erfüllt. Du hast uns geliebt mit einer ewigen Liebe. Ich bitte dich darum, dass du uns immer wieder zur Buße führst, zur Umkehr, dass wir wirklich das Kreuz annehmen, die Liebe annehmen und weggehen und einander lieben und dich, Gott, lieben. Bitte hilf, dass das in unsere Gedanken, in unsere Herzen hineingeschrieben ist. Danke dir vielmals, dass du uns heute kannst leiten, in dieser Woche kannst leiten und die Liebe auf unsere Herzen kannst draufschreiben und uns die neuen Herzen kannst geben, damit wir dir dienen in dieser Woche. Amen.